über Geld redet man nicht. Klare Ansage, mit der ich groß geworden bin. Und die heutigen Losungen haben mich dann angeregt, dieses Wunschthema, das schon länger auf der Liste steht für, bei unserem Gottesdienstkreis, dass ich darüber mal predige. Über Geld spricht man nicht. Ist diese Einstellung richtig, hilfreich und biblisch? Es hat mich sehr erstaunt, festzustellen, dass in der Bibel 2350 Verse über das Thema Finanzen und Haushalterschaft sprechen. Boah. Also, ich kann nur einen ganz kleinen Einblick geben heute in dieser Predigt und hoffe, dass das Thema trotzdem interessant bleibt. Erstens, Reichtum, Wohlstand ist für ein Zeichen für Gottes Segen. Im Alten Testament ist das ganz deutlich. Gott schenkte Gläubigen und rechtschaffenen Menschen Reichtum. Weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen alle diese Segnungen, heißt es zum Beispiel im 5. Mose 28, 2 folgende. Und in Vers 11, und der Herr wird machen, dass du Überfluss an Gutem haben wirst. Was geht's uns gut? Und es verwundert mich überhaupt nicht, dass die Erzväter, also die ersten in der Bibel, von denen von ihrem Glauben erzählt wird, die sehr vorbildlich dargestellt werden, auch eben besonders reich waren. Gottes Geboten treu zu folgen, lohnt sich also. Irrer Gedanke, oder? Von Abraham zum Beispiel wird berichtet, Gott habe ihn reich gesegnet, dass er groß geworden ist und hat ihm Schafe, Rinder, Silber, Gold, Knechte, Mägde, Kapelle und Esel gegeben. Oder auch Hiob. Er war ein sehr wohlhabender Mann, weil er Gott gefällig war. Auch als er alles verliert, seinen gesamten Besitz, seine Familie, seine Gesundheit, wendet er sich an Gott und hält an ihm fest. Und am Ende wird in Hiob 42, Vers 12 berichtet, und der Herr segnete Hiob von fortan mehr als zuvor. Und er besaß 14.000 Schafe und 6.000 Kamele und 1.000 Jochrinder und 1.000 Eseln und er bekam sieben Söhne und 3 Töchter. Überwältigend. Interessanterweise, das wusste ich vorher auch nicht, bedachte er in seinem Testament seine Töchter genauso wie seine Söhne. Aber das ist ein anderes Thema, das Erben. Und so viele Tiere wollen wir heute ja auch nicht haben. Aber festhalten möchte ich an dieser Stelle, dass es in der Bibel viele, sehr viele Verheißungen gibt und Beispiele zu Wohlstand und Reichtum für Gottesfürchtige. In den Sprüchen wird das ganz klar festgehalten. Wer nach Gottes Weisheit lebt, gewinnt Reichtum und Ehre. Das ist auch ein Reichtum, die Ehre. Alle, die mich lieben, beschenke ich mit Reichtum. Ja, es fehlt ihnen an nichts. Sprüche 8, 21. Alle? Stimmt das? Alle, die nach Gottes Willen leben? Auf dieser Basis entwickelte sich die sogenannte Wohlstandstheologie. Das ist die religiöse Auffassung, dass Wohlstand, vor allem Geldvermögen, gesellschaftlicher und persönlicher Erfolg und Gesundheit sichtbare Beweise von Gottes Gunst sind. Stimmt das? Die Schlussfolgerung der Erfolgstheologie ist, wer mittellos oder gar krank ist, glaubt und lebt nicht im Sinne Gottes. Sicherlich nicht. Jesus macht seinen Jüngern ganz klar, es geht um unser Verhältnis zum Besitz. Unser Verhältnis zum Besitz. Gott und Jesus als sein Stellvertreter sehen Reichtum, um seiner Selbstwillen sehr kritisch. So erzählt er das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Ihr kennt es aus Lukas 12, 15 Vers folgende. Dieser hat eine riesige gute Ernte eingefahren und er will mehr Platz zur Lagerung des Getreides schaffen. Der Bauer denkt sich, ich will meine Scheunen abbrechen und größere braune Wildrahen sammeln, all mein Korn, meine Vorräte, und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Ist doch verständlich, oder? Der hat für eine gute Rentenvorsorge geschafft. Unter uns gibt uns unsere gute Rentenvorsorge Ruhe und Mut. Gott macht dem reichen Bauern und uns auch ganz schnell klar, sich auf seinen Reichtum, seinen Besitz auszuruhen, führt letztendlich zu nichts. Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Reich sein bei Gott. Wir benötigen Geld, um unsere Existenz zu sichern. Ja, aber nicht nur, um unsere Grundbedürfnisse zu stillen. Auch das Leben in einer Gemeinde wird gestaltet werden. Das heißt doch, gottesfürchtig sein und als Haushalter Gottes den Segen Gottes und die vielen Gaben, die er uns schenkt, materiell und nicht materiell, dankbar annehmen und zweitens als Haushalter Gottes verantwortlich mit diesem uns zur Verfügung gestellten Wohlstand umgehen. Mit Wohlstand verantwortlich umgehen. Das heißt im Sinne Gottes, drei Hauptvoraussetzungen zu bedenken. Denn in den biblischen Texten werden uns ganz klar Grenzen aufgezeigt. Erste Voraussetzung, nicht auf Kosten anderer reich werden. Zurzeit in der Bibel wird viel Kritik geübt an den Reichen, die die Armen ausbeuten. Denn als die Nomaden sesshaft werden, gibt es plötzlich Geld und es wächst der Reichtum einer weniger und die Armut vieler und die sozialen Spannungen nehmen ganz klar zu. Es war bekannt, viel Besitz ist angenehm, verstellt aber leicht den Blick auf das, was wirklich zählt. Gerechtigkeit im Sinne Gottes sieht anders aus. Die deftigen Worte des Propheten Amos dazu, zum Beispiel gegen den erworbenen Reichtum auf Kosten anderer, zeigt deutliche Grenzen Gottes aus. Er spricht sich deutlich, auch in Amos 4, Amos 6, Amos 8, gegen Hochmut und Selbstzufriedenheit der Reichen aus. Sie haben nämlich jegliches Gefühl und Gespür dafür verloren, dass sie ihren Luxus auf Kosten anderer leben. So verkündet Amos Gottes Gericht über alle, die ihr schlaft auf Elfenbein geschmückten Lagern, tun wir ja nicht, ne? Und alle, die ihr die Armen unterdrückt und die Elenden im Lande zugrunde richtet. Würde Amos uns heute auch so deutlich ansprechen? Ich frage mich zum Beispiel, wie das bei uns aussieht, wenn wir möglichst günstig in Billigläden einkaufen, ohne darüber nachzudenken, dass die Näherin in Park Bangladesch nicht genug Geld für sich und ihre Kinder verdienen, um damit sie zu ernähren. Fragen wir, auch wenn es unbequem ist, nach, ob das Lieferkettengesetz eingehalten wird? Ist unbequem, ich weiß. Andere Menschen und die Natur werden weltweit ausgebeutet, damit wir hier im Westen im Wohlstand und im Überfluss leben können. Es ist ein ziemliches Geflecht, ich weiß. Wo kaufen wir was ein? Wann und wozu? Ich muss doch nicht jeden Modetrend mitmachen und ständig auf dem neuesten technischen Stand sein. Gibt es nicht auch für schmalere Geldbeutel Alternativen zu der Billigware? Zum Beispiel Secondhand-Läden, Flohmärkte oder Kleiderbörsen, wie hier im November in der Gemeinde. Amos macht ganz deutlich, was geschieht, wenn wir nicht gerecht mit den Gaben umgehen, wenn wir andere Menschen und die Natur ausbeuten. Gott selbst sorgt dann für Gerechtigkeit, auch wenn die Reichen es nicht sofort erfahren. Ich denke auch so an manche Menschen, die ich stolz erzählen hörte, wie man am besten Steuern spart, wie man die Versicherung geschickt auf den richtigen Weg führt oder überhaupt seinen Vorteil auf Kosten anderer verwirklicht. In Sprüche 28 steht das, was das bedeutet. Ein ehrlicher Mensch ist reich an Segnungen. Wer aber schnell reich werden will, bleibt nicht unschuldig. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Die Selbstanzeige des FC Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß wegen Steuerbetrugs machte nicht nur Fußballfans sprachlos. Offensichtlich kann Reichtum zum unlauterem Umgang mit Geld verführen. Die Gier nach noch mehr steht dann im Fokus. Wie können wir denn nun für mehr Gerechtigkeit in unserem Alltag sorgen? Ein mir sehr wertvoller Mensch, Pastor Herbert Meissner, der inzwischen verstorben ist, hat mich als Studentin oft in ihrer Familie reingucken lassen, um mich als Pastorenfrau-Dasein vorzubereiten. Aber hängen geblieben und beeindruckt hat mich besonders eine Faustregel, die er hatte. Bei Ausgaben für Luxus wird die gleiche Summe gespendet. Das regt mich bis heute an. Zum Beispiel im Kleinen. Ich knabbere 1 bis 2 Wochen 2 Tüten Nüsse jede Woche. Das ist Luxus. Also überlege ich gezielt, was ich heute in die Kiste fürs zweite Netz tue, damit mein Luxus von anderen auch was abbekommt. Oder ich kaufe mir ein Kleiderteil, was mich anguckt, was ich unbedingt haben will, weil ich mich verliebe. Und dafür überlege ich, was tue ich zu Weihnachten im Schuhkarton, in den Karton? Was könnte ich spenden für den Weihnachtsbazar, damit andere auch Luxus haben? Und im Großen, eine tolle Reise, ein Auto, wie könnte das aussehen? Sicherlich habt ihr eigene Ideen. Die erste Voraussetzung, nicht auf Kosten anderer reich zu werden und gerechter Haushalter Gottes Gaben zu sein, dazu kommt die zweite, dass wir nämlich verantwortlich mit Gottes Gaben umgehen. Ich denke, ihr habt auch Omas gehabt. Meine sagte ständig, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert und sich Regen bringt Segen. Und betonte damit die eigene Verantwortung, mit Gottes Gaben umzugehen. Sprüche 10 fand ich sehr kernig, Vers 4. Wer nachlässig arbeitet, wird arm. Fleißige Hände aber bringen Reichtum. Toll, hätte meiner Oma gefallen. Und dann fallen wir Menschen ein, die über fehlende oder mangelnde finanzielle Mittel klagen. Die lieber den teuren Pizzaservice beschäftigen, als sich eine gesunde Suppe zu kochen. Aus frischem Gemüse. Die täglich eine Zigarette Schachtel brauchen. Die täglich eine Schachtel Zigaretten brauchen. Oder neue Möbel sich ständig anschaffen und mit dem überteuerten Ratenkauf überfordert sind. Oder ich denke auch an Menschen in der Gemeinde, die sagen, meine geistlichen Gaben sind so gering, das lohnt sich überhaupt gar nicht, erst die in die Gemeinde einzubringen. Was heißt es da, mit Gottes Gaben verantwortlich umzugehen? Vielleicht fragen wir uns oder du dich in der kommenden Woche, ist diese konkrete Ausgabe wirklich notwendig? Notwendend. Wo setze ich meinen Besitz ein, meine Gaben im Sinne Gottes? Als Jugendlicher fragte ich mich immer WWJD. What would Jesus do? Diese Frage ist wegweisend. Haushalte ich also Gottes Gaben oder spiele ich mich als Besitzer über Gottes Güter auf? Eine dritte Grenze oder Voraussetzung für gute Haushalter wird in der Bibel genannt: Neid und Missgunst bewusst vermeiden. Neid verspüre ich oder ihr vielleicht auch, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Wenn ich meine, der andere oder die andere ist mir überlegen, hat mehr, da läuft immer alles gut. Ein neidischer Mensch will haben, was andere haben, was andere besitzen, was andere können. Und der neiderfüllte Blick auf andere ist der Tod guter Gemeinschaft. Der neiderfüllte Blick auf andere ist der Tod guter Gemeinschaft. Auch unter Christen. Gottes Gebote weisen darauf ganz eindeutig hin. Und wenn wir genau hingucken, mit liebevollem und nicht neidischem Blick, erkennen wir ganz schnell, das geerbte Haus ersetzt nicht die zu früh verstorbenen Eltern. Neid ist da völlig fehl am Platz. Wenn du mehr Besitz hast oder begabter bist als andere, macht dich das stolz? Wenn du ärmer oder weniger begabt dich fühlst als andere, schämst du dich deswegen? Schau auf dich persönlich und nimm deine Berufung als Haushalter, Haushalterin Gottes an und gestalte diese Berufung. Es macht wirklich sehr viel Sinn und befreit uns auch mit dem Miteinander, die von Gott erhaltenen Gaben zu seinem Lob zu entfalten. Du kannst zum Beispiel Auto, Haus und all Essen mit anderen teilen, gastfrei sein oder deine geistlichen Gaben bereichernd für andere einbringen. Und dann kam die nächste ketzerische Frage. Sollen wir etwa im christlichen Urkommunismus miteinander leben? Alles teilen? Die Jerusalemer Gemeinde lebte in Gütergemeinschaft. Aller Besitz wurde geteilt. Gemeindemitglieder verkauften ihre Grundstücke und Gebäude und teilten den Erlös mit den Bedürftigen. Die Gemeinde lebte ja auch in der Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Jahrelang hat mich gequält die Geschichte von Hananias und Sapphira aus der Apostelgeschichte 5, 1 bis 11. Der Tod als Strafe Gottes. Boah, habe ich mich gefragt, reichen meine Abgaben, meine 10% Kirchensteuer? Muss ich nicht alles teilen, was ich habe? Und dann machte ich die befreiende Entdeckung. Als Hananias und Sapphira ein Grundstück verkaufen, behalten sie einen Teil des Erlöses für sich. Jeweils darauf angesprochen, lügen sie über den erhaltenen Betrag für das Grundstück. Petrus, das ist uns überliefert, in Apostelgeschichte 5, Vers 4, weist Hananias darauf hin, dass der sowohl sein Land als auch das Geld nach dem Verkauf für sich hätte behalten können. Boah. Also Gütergemeinschaft in der Gemeinde ist keine Pflicht, sondern freiwillig. Die Sünde von Hananias und Sapphira war nicht der Selbstbehalt eines Teils des Geldes, sondern der bewusste Betrug und die Lüge gegen die Gemeinde und Gottes Geist. Aufgrund der Lüge werden sie bestraft mit dem Tod. Was für ein Unterschied, welche befreienden Gedanken. Denn als Haushalter Gottes kann ich teilen, ohne mich und meine Bedürfnisse zu vernachlässigen. Und der letzte Punkt. Das Armutsideal. Also der totale Verzicht auf alles, was ich habe. Ist das nicht die ideale Lösung? Da kommt mir zum Beispiel Franz von Assisi in den Sinn, er verzichtet auf sein Erbe, auf seine Karriere und wird freiwillig zum Bettler. In Armut, ohne Eigentum möchte er leben. In Solidarität mit den Ausgegrenzten, aus seiner Gottverwundenheit wächst die Hinwendung zu den anderen. Das ist doch vorbildlich. Von ihm als Vorbild lernen, wird von uns Christen erwartet, auf jeden Besitz zu verzichten? Was meint Jesus, als er zu dem reichen Jüngling in Markus 10 sagt, in Vers 21, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Der Jüngling ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Jesus stellt fest, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Was meint Jesus? Jesus warnt mit dieser äußerst zugespitzten Feststellung eindringlich vor den Gefahren des Reichtums. Der junge Mann hing zu sehr an seinem Reichtum. Und in der Bergpredigt bringt Jesus seine Einstellung ganz deutlich auf den Punkt in Matthäus 6, Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen, sammeln und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich habe einen Roman gelesen von einer christlichen Künstlerin, die war überzeugt von dieser Erzählung, dass Gott sie meint, dass sie alles, was sie hat, verkauft und arm wird. Das war ihre Berufung. Sie hat es gemacht. Im Zusammenhang mit diesem biblischen Text war für sie das der Wille Gottes. Und im Laufe ihrer Erfahrung mit der Armut, mit dem Leben auf der Straße, kommt sie für sich selbst völlig überraschend zu folgender Erkenntnis. Eigentlich ging es bei ihr nicht darum, um den Besitz und den Geld, sondern es ging ihr, ihr Herz hing an der Anerkennung ihres künstlerischen Könnens, mit dem sie viel Geld verdient hat. Daran hing ihr Herz, an der Anerkennung. Sie erkannte für sich, Gott möchte, dass sie ihre Gabe für ihn, ihm zur Ehre einsetzt und nimmt dann einen ganz großen Auftrag zur Gestaltung einer Kirche an. Und mit dem Geld, das sie dafür verdient hat, ging sie verantwortlich um. Sehr verantwortlich. Deshalb frage ich mich, woran hängt mein Herz? Woran hängt dein Herz? Gegebenenfalls zu sehr. Jesu Herz hing an Gottes Willen und an uns. Und das feiern wir heute im Abendmahl. Er gab sein Leben als Lösegeld für uns. Das ist ein Begriff aus der juristischen Sprache und wurde benutzt zum Freikauf von Sklaven. Jesus gibt sein Leben, seinen Besitz, um uns freizukaufen. Ist das nicht das größte Geschenk überhaupt? Ich wünsche, dass wir unser Herz nicht an unseren Reichtum, unsere Gaben hängen, sondern an Gott und auf seine Güte mit dankbarem Herzen antworten. Haushalter Gottes sein zum Umgang mit Besitz heißt, Reichtum als Gottes Segen annehmen, wahrnehmen Haushalter Gottes sein heißt verantwortlich mit dem uns geschenkten Wohlstand umgehen, material und immateriell. Das war die Losung 1 von heute, das war die Losung 2 von heute, die mich angeregt haben, dieses Thema anzugehen. Und Haushalter Gottes heißt, mein Herz nicht an vergänglichem Besitz zu hängen, sondern an dem, was wesentlich ist. Amen.